SRF 2 Kultur.
So wie Tempo für Taschentücher steht, stand Brockhaus für Lexikon. Doch im Zeitalter von Internet schwindet die Kundschaft für umfangreiche Lexika in Papierform. Das traditionsreiche Lexikon Brockhaus soll eingestellt werden. Sogar ein Medienriese wie Bertelsmann, der den Brockhaus bisher herausgegeben hat, muss aufgeben. Zunächst soll der Direktvertrieb eingestellt werden. Die Online-Aktualisierungen, die soll es noch 6 Jahre geben. Christoph Bläsi hat über 5 Jahre beim Brockhaus gearbeitet. Er ist Professor am Mainzer Institut für Buchwissenschaften und Gastprofessor an der Uni St. Gallen. Meine Kollegin Jennifer Kakschuri hat sich mit Christoph Bläsi unterhalten.
Christoph Bläsi, welche Bedeutung hatte denn der Brockhaus früher? Also der Name Brockhaus steht ja für etwas.
Ja, der Name Brockhaus steht definitiv für die Demokratisierung des Wissens, steht für eine Marke oder für ein wichtiges Medium im Zeitalter der Aufklärung, steht auch für eine ganz spezifische europäische Lexikontradition, die dadurch gekennzeichnet ist, dass das Wissen in einzelne Stichwörter aufgeteilt wird und die alphabetisch sortiert sind. Das kann man ja auch anders machen, wie das oft in Frankreich ist, indem man thematisch vorgeht. Es gibt Natur, Technik und so weiter. Und das Interessante ist eben, dass Brockhaus diese Position vom späten 18. Jahrhundert bis weit ins 20. Jahrhundert, also unangefochten im Prinzip bis in die 90er Jahre nach der Wende, beibehalten konnte. Insofern ist es schon ein Einschnitt jetzt, definitiv.
Sie sprechen von einer Lexikontradition. Was ist denn der Sinn von Lexika heute?
Wenn man sagen würde, der globale Sinn ist natürlich der gleiche geblieben. Das heißt, sich nämlich verlässlich über ein breites Spektrum von Themen informieren zu können. Das Problem des Lexikon, vor allem des Gedruckten, ist natürlich, dass es heute, also seit das Internet populär geworden ist, also sagen wir mal seit den späten 90er Jahren, dass man sich dieses Wissen auch auf ganz andere Art und Weise oft einfacher, oft schneller, oft aktueller und eben meistens kostenfrei besorgen kann. Und dass der Smartmob, also die Community um Wikipedia, dieses Wissen dann sogar auf einer Webadresse gebündelt hat, ist natürlich gegenüber einem Printprodukt, das in der Spitzenausstattung auch zuletzt noch 2.500 Euro gekostet hat, eine echte Konkurrenz, der offensichtlich und nicht ganz unverständlicherweise dann viele Leute anheimgefallen sind.
Jetzt ist der Brockhaus, das ja mehrere Bände stark, wurde immer wieder alle paar Jahre neu aufgelegt. Ich blättere bis heute gerne darin, vor allem in ganz alten Ausgaben, in alten Auflagen. Da sieht man auch, wie sich die Welt verändert hat in den letzten Jahren. Der Brockhaus ist also quasi auch ein historisches Dokument. Was heißt jetzt diese Einstellung für die Wissenschaft, sagen wir in 50 Jahren, wenn es den Brockhaus 50 Jahre nicht mehr gegeben hat?
In dem Aspekt, den Sie erwähnt haben, ist es definitiv ein Problem. Es ist allerdings ein bisschen Unterproblem der Tatsache, dass viele Informationen, die heute digital vermittelt werden, das gilt also, wie wir erforscht haben, durchaus auch für E-Books, nicht in einer Form sind, wo sichergestellt werden kann, dass die Leute in 50 Jahren auch nur noch sicher feststellen können, welche Titel auf dem Markt waren. Das gilt natürlich auch im Prinzip für alle anderen Informationen im Web. Bei der Wikipedia ist es jetzt theoretisch natürlich so, dass sie dadurch, dass jede Änderung dokumentiert ist, auch in Zukunft theoretisch sich anzeigen lassen können, wie der Stand vor 20 Jahren war. Aber das gilt natürlich nur, wenn diese Gruppe und die Stiftung, die dahinter steht und das finanziert, wenn es die in der Form in 20 Jahren noch gibt. Und das würde ich sagen, ist eher unsicherer als die Tatsache, dass das Brockhaus eben über 200 Jahre da war. Also insofern für die Wissensarchäologie geht mit einem gedruckten Lexikon eine wichtige Quelle verloren. Das ist sicher richtig.
Das heißt, die Marke Brockhaus hat an Wert verloren.
Also die einzige Chance für die Marke Brockhaus wäre, wenn irgendjemand, der Wikipedia was entgegensetzen kann, ja, wenn der an dieses Unternehmen die Marke Brockhaus heften würde. Nur ich sehe im Moment, da fehlt mir die Fantasie, einen wirklich starken kommerziellen Konkurrenten zur Wikipedia zu sehen. Da fehlt mir im Moment die Fantasie. Das heißt nicht, dass es das nicht geben wird, aber ich sehe es nicht.
Christoph Bläsi, der Professor forscht am Mainzer Institut für Buchwissenschaften und hat selber früher beim Brockhaus gearbeitet. Theater in imposanter Landschaft mit einer großen Zahl von Laien und einer Handvoll Profis, das muss man erst einmal zusammenbringen. Der Regisseur Volker Hesse schätzt diese Herausforderung und er ist ihr gewachsen, auch am Vierwaldstättersee. Da war gestern bei den Freilichtspielen Luzern Premiere von Wetterleuchten. Elinor Landmann war für uns an der Premiere.
Idylle pur an den Gestaben des Vierwaldstättersees. Sanft fällt eine Wiese ab in Richtung See. Schafe weiden in der Abendsonne, Gräser neigen sich, eine Klarinette klagt. Hier auf der Halbinsel Tripschen genoss bereits Richard Wagner bei seinem Aufenthalt die Schönheiten der Natur. Und hier spielen die Freilichtspiele Luzern regelmäßig Theater. Dieses Jahr ist es das Stück Wetterleuchten vom Innerschweizer Autor Beat Portmann in der Regie von Volker Hesse. Das Publikum promeniert an Schauspielerinnen und Musikern vorbei zur Seebühne. Es schreitet durch ein altes Bootshaus, in dem singende Frauen in altertümlichen Gewändern Leintücher waschen, wie anno dazumal. Eine Ente interessiert das alles gar nicht. Sie döst auf einem Steg und kennt sie schon. Die phänomenale Aussicht, die sich den Zuschauern bietet, die schließlich auf der Tribüne landen. Und diese schöne Sicht, die spielt eine der Hauptrollen in Volker Hesses Inszenierung. An den Ufern des Vierwaldstättersees wurde um alte Erlen herum ein Amphitheater gebaut. Die Weite des Sees ist das Bühnenbild. Immer wieder zieht majestätisch ein Schwan seine Runden oder ein Motorboot tuckert vorbei. Die Schneefelder auf der Rigi glühen erst rot im Abendlicht und versinken dann im dunklen Blau des Abends. Nebel steigen. Die Natur ist eine starke Konkurrenz. Regisseur Volker Hesse muss um die Aufmerksamkeit seines Publikums kämpfen und er tut es und er ist immer wieder erfolgreich. Die Geschichte, die er und der Autor Beat Portmann mit rund 60 Laienschauspielern und 6 Profis erzählen, handelt von einem Fischerdorf in einer nicht näher verorteten Vergangenheit. Idyllisch ist vor allem die Natur. Das Leben ist hart. Für die Männer, für die Frauen.
Ich krampfe! Vom Morgen früh bis am Abend spät.
Komm!
Für was stehe ich am Morgen überhaupt noch auf?
Wir müssen jetzt stark sein.
Stark? Immer muss ich stark sein. Es hängt immer alles an mir.
In die prekäre Dorfgesellschaft platzen 3 Kriegsheimkehrer wie die sprichwörtliche Bombe. Die Söldner kehren heim, traumatisiert, destabilisiert. Und sie bringen die prekäre Dorfgesellschaft weiter in Schieflage. Dunkle Geschichten scheinen auf, Hierarchien drohen umgestürzt zu werden. Ob sie kippen, bleibt unklar. Aber klar ist, dass Volker Hesse sein Handwerk versteht. Immer wieder spielt er mit der Tiefe seines prächtigen Bühnenbilds, verdichtet das Geschehen, lässt die intime Szene eines Dialogs vorne spielen und treibt im Hintergrund die Handlung bereits weiter. Da legt zum Beispiel ein Schiff an oder Musikanten marschieren posaunenblasend auf. Und dem Realismus der schönen Natur gesellt Hesse surreal wirkende Gruppenbilder bei. Die Dorfgesellschaft rotiert in wildem Tanz um eine gestürzte Madonnenstatue. Ein Totenschiff mit brennendem Kreis taucht auf. Gespenstisch erhellen Fackeln den Showdown. Fellini hätte das nicht besser hingekriegt. Eine starke Eröffnung der Freilichtspielsaison. Yeah!
Idyll und weniger Idyll. Wetterleuchten der Freilichtspiele Luzern auf der Halbinsel Tripschen. Die nächste Vorstellung ist heute Abend und gespielt wird bis Mitte Juli.
SRF 2 Kultur, die Kulturnachrichten mit Jennifer Kakshuri am Mikrofon. Die größte Messe für Kunst, die Art Basel, öffnet ab heute ihre Tore für alle. Bisher waren nur VIPs zugelassen. Zu den ersten Gästen gehörten US-Schauspieler Leonardo DiCaprio und der russische Oligarch Roman Abramowitsch. Die Art Basel ist bekannt für starke Verkäufe. In diesem Jahr fanden die ersten Millionendeals gleich zu Beginn der Messe statt. Unter anderem wurde für ein Bild der amerikanischen Künstlerin Joan Mitchell ein Werk für 6 Millionen Dollar verkauft. Die 44. Auflage der Art Basel dauert bis zum Sonntag. Der Architekt Renzo Piano hat den Auftrag bekommen, den Hafen von Genua neu zu gestalten. Der Hafen soll wesentlich vergrößert und für mehr Schiffe ausgebaut werden. Die Stadtbehörden Genuas haben den italienischen Star-Architekten Renzo Piano aufgefordert, ein Großprojekt wieder aufzunehmen, das er bereits 2004 für den Hafen entworfen hatte. Das britische Museum in London bringt eine seiner Ausstellungen auf die Leinwand, und zwar als Live-Übertragung eines Rundgangs durch die Schau. Das Publikum wird von zwei Moderatoren begleitet durch die Ausstellung Life and Death in Pompeii and Herculaneum. Nächste Woche, am Dienstag, dem 18. Juni, wird der Rundgang in 280 Kinos übertragen, und zwar in Großbritannien und Irland. Später zeigen ihn dann mehr als 1000 Kinos in 51 Ländern. Ebenfalls live übertragen wird ein Konzert dieser Sängerin. Anna Netrebko. Anna Netrebko singt am 19. Juni ein Konzert auf dem Roten Platz von Moskau. Das Konzert überträgt der Kultursender Arte, und zwar live. Die russische Sängerin gab zudem bekannt, dass sie nun nach 5 Jahren wieder ein Studioalbum herausgibt, und zwar mit Musik des italienischen Komponisten Giuseppe Verdi. Die CD soll im August erscheinen.
Dieser Tage wechseln in Basel bei der Art Kunstwerke für viel Geld die Hand. In Zürich gibt es zur gleichen Zeit eine Art Gegenwelt. Das Projekt trägt den Titel Sollbruchstelle. In einem ausgedienten Restaurant, dem Bierfalken, der nächste Woche abgerissen wird, haben ein knappes Dutzend Künstlerinnen und Künstler Kunstwerke auf Zeit geschaffen. Hinter diesem Projekt stehen die beiden Kuratoren Shena Roman-Dürig und Nicole Roth. Ich habe Nicole Roth gefragt, was denn der Reiz einer ehemaligen Beiz als Kulturraum ausmache.
Das Haus ist 130 Jahre alt. Das Restaurant Bierfalken ist legendär. Das ist eine Zürcher Institution, die gibt schon seit über 80 Jahren. Und das Gebäude ist wunderschön. Und wir haben eine schöne Spielwiese, die wir bespielen dürfen.
Sie sagten Spielwiese. Das ist eine Spielwiese auf Zeit in einem Abbruchhaus. Was sind denn weitere Eigenheiten dieses Projekts?
Die Sollbruchstelle spielt mit der Geschichte des Hauses. Die Künstler nehmen Bezug auf die Räumlichkeiten, auf das Gebäude selbst, sind sehr frei in der Umsetzung, wie sie das darstellen. Und mit dem Gebäude wird auch die Kunst verschwinden. Also die Kunst in dem Sinne ist vergänglich. Wir lassen sie mit abreißen.
Jetzt haben Sie, Nicole Roth, zusammen mit Ihrem Partner Shena Roman-Dürig Künstlerinnen und Künstler ausgewählt. Nach welchen Kriterien haben Sie die denn ausgewählt?
Uns war wichtig, dass wir einen schönen Mix haben von Künstlern, renommierte sowie noch nicht so bekannte, jüngere und ältere. Zum Teil war es Bauchgefühl, zum Teil war es Glück. Die Arbeit hat uns sicher immer gefallen und inspiriert, die wir gesehen haben, und haben so eigentlich ausgewählt, ja, und Künstler angeschrieben.
Und wie war das Echo? Mussten Sie da auch noch Überredungskunst anwenden oder waren die schnell bereit, damit zu machen?
Sie waren schnell bereit. Das Einzige, was bei den einen Künstlern in die Quere kam, war die Art Basel, weil sie einfach im Vorfeld keine Zeit hatten, da bei uns auch noch mitzuwirken.
Das spricht ja für Ihre Auswahl, dass Sie die Gefragten auch gefragt haben.
Ja klar, fragen darf man.
Die Künstlerinnen und Künstler arbeiten in einer ehemaligen Fressbeiz, also in einem Ort der Begegnung auch. Wie sieht das heute aus, wenn man diesen Bierfalken heute betreten würde?
Wir haben ein Teil wiederhergestellt, so gut es ging. Die Eckbänke, die das Restaurant Bierfalken hatte, sind noch drin. Wir haben mit dem Zürcher Brockenhaus weitere Möbel, wir haben Tische bestellt und es sieht sehr, sehr gemütlich aus. Die Kunst, die hängt, und es hat so eine Einfachheit und ist doch sehr komplex.
Nicole Roth, eine der beiden Kuratorinnen von Sollbruchstelle. Die Sollbruchstelle im ehemaligen Restaurant Bierfalken an der Löwenstraße 16 in Zürich kann man noch bis am Samstag besuchen, heute und morgen von 2 bis 10 und am Samstag von 10 bis 10. Und am Montag beginnt dann der Abriss. Die Wochenzeitung Die Zeit hat einen Türkei-Schwerpunkt in ihrem Feuilleton, Jennifer Kakshuri.
Ja, verschiedene Aspekte der Proteste in der Türkei werden in der aktuellen Zeit betrachtet, unter anderem eine historische Einordnung und Analyse der türkischen Demokratie. In einem weiteren Artikel beschreibt der in Kiel lebende Autor Feridun Zaymoglu ein Telefonat, das er mit seiner Mutter, die in der Türkei lebt, führt. Frau Zaymoglu ist erstaunt darüber, dass sich ihr in Deutschland lebender Sohn auf einmal für die Umstände in seinem Herkunftsland interessiere. Sie drückt es blumig aus und sagt, es schneit in der Hölle. Du interessierst dich auf einmal für Politik? Nun seien es eher die Anfragen von Medien, die den Schriftsteller dazu gebracht haben, sich mit seiner Mutter nicht nur über das Wetter, sondern eben auch über die türkische Revolte zu unterhalten. Zaymoglu sei in den letzten Tagen ständig um eine Stellungnahme zu den Vorkommnissen in der Türkei gebeten worden, lehnte diese bisher ab, da er sich eigentlich dem Schreiben seines neuen Romans zuwenden wollte und nicht dem Land, in dem seine Eltern leben. Interessant ist auch ein weiterer Artikel in der Zeit über die Solidarisierungsbekundungen zu den Revolten im Internet von Menschen, die außerhalb der Türkei leben. Die Zeit fragt etwas ketzerisch, ob hinter den Solidaritätsausrufen, zum Beispiel aus Deutschland auf Twitter und Facebook, ein Hunger nach Realität stecke. Und sie fragt weiter, was wohl nach dem gemeinsamen Aufflammen bleibe. Politisch sein, wenn der Akku leer ist, wie soll das gehen, fragt die Zeit.
Die Aargauer Zeitung stellt Sven Regener heute ins Rampenlicht.
Ja, man kennt Sven Regener vor allem als Musiker der Band Element of Crime und als Autor des Romans Herr Lehmann, der auch verfilmt wurde. Nun stellt Regener mit seiner Berliner Band Kunst aus. Erstmals, und zwar in der Schweiz, in der Orangerie in Rien. Das ist gleich gegenüber der Fondation Bayerler. Es handelt sich nicht um Kunst, die Bandmitglieder selbst gemacht haben, sondern um Kunst, die sie besitzen. Eine bunte Mischung sei zusammengekommen, schreibt die Aargauer Zeitung. Der Bassist hat zum Beispiel ein Bild seiner Oma beigesteuert. Regener selbst zeigt unter anderem ein Plakat, das ein halbheimliches Konzert in Ostberlin ankündet, 2 Jahre vor dem Mauerfall.
Und man kann diese privaten Bilder der Bandmitglieder bis am Sonntag in Rien sehen. Die Band ist jetzt gerade in der Schweiz auf Tournee. Heute gastiert sie in Solothurn, morgen in Zug, am Samstag und Sonntag dann in Basel im Sarasin-Park. So viele Filmregisseure sind es nicht, bei denen der Filmfan sofort innere Bilder vor sich sieht. Nur schon, wenn man den Namen hört. Fellini ist so einer oder Kubrick und natürlich Hitchcock. Ein Buch über Alfred Hitchcock und sein Werk von 2 französischen Regisseuren, Eric Rohmer und Claude Chabrol, ist jetzt auf Deutsch erschienen. Brigitte Hering empfiehlt es.
Kurz Hitchcock hieß das Büchlein, das 1957 erstmals in Frankreich erschien. Und zwar in einer Reihe Classique du Cinéma bei den Éditions Universitaires in Paris. Für heutige Leserinnen und Leser ist es durchaus normal, ja sogar zwingend, dass Alfred Hitchcock in eine Reihe über Filmklassiker gehört. Nicht so 1957. Damals galt Hitchcock als Vertreter eines kommerziellen Kinos, das aus den immer größer werdenden Hollywood-Studios kam. Für viele Filmkritiker und Intellektuelle war Hitchcock mit seinen Thrillern uninteressant. Junge französische Kritiker verteidigten schon früh den britischen Filmemacher. Eric Rohmer und Claude Chabrol waren, so erzählt Chabrol in einem Interview aus dem Jahr 2006, das im Anhang des Buches zu lesen ist, die größten Hitchcock-Enthusiasten im Umfeld der jungen Nouvelle Vague-Gruppe. Und so schrieben sie, entgegen dem Massengeschmack, ein Buch über ihren Lieblingsregisseur. Ganze 56 Jahre hat das Buch für seine Reise in die deutschsprachigen Buchhandlungen und Bücherregale gebraucht. Und dabei ist es noch etwas dicker geworden. Der Herausgeber Robert Fischer hat dem Buch einen Aufsatz Rohmers über Vertigo, 2 Interviews mit Rohmer und Chabrol sowie eine sorgfältige und hilfreiche bibliografische Chronik angeführt, die die französische Nouvelle Vague und die Rezeption von Hitchcocks Filmen in Frankreich eng führt. Chronologisch nehmen sich Rohmer und Chabrol Hitchcocks Werke vor. Von den ersten Stummfilmversuchen aus den 1920er Jahren in England bis hin zu The Wrong Man, dem letzten Hitchcock-Film vor dem Erscheinen des Buches. Den beiden jungen Kritikern ging es vor allem darum, den in ihren Augen großen Filmemacher vom Verdacht des reinen Kommerzes loszureißen. In einer Vorbemerkung schreiben sie: Unsere Methode ist die des Nahebringens. Indem man sich mit seinem Werk vertraut macht, lernt man Hitchcock schätzen und lieben. Die ganz großen Werke wie Vertigo North by Northwest, Psycho oder The Birds waren zum Erscheinungsdatum zwar noch nicht gedreht. Dennoch ist es Eric Rohmer und Claude Chabrol zu verdanken, dass mit diesem allerersten Werk über den großen Regisseur Alfred Hitchcock dessen Bedeutung für die Filmwelt erst richtig erkannt wurde.
Hitchcock von Eric Rohmer und Claude Chabrol ist im Alexander Verlag Berlin erschienen.
Sekunden Wissen.
Eine Aprikose ist nur eine Aprikose. Die Zwetschge ist schon zweideutig, als Frucht und als Schimpfwort. Und ein Medium, das kann enorm viel bedeuten. Das Schöne an vielen Wörtern ist ihre Mehrdeutigkeit. Raphael Zehnder.
Stellen wir ein kleines Experiment an. Woran denken Sie zuerst beim Wort Medium? Haben Sie an jemanden gedacht, der behauptet, Kontakt zu Verstorbenen oder Geistern aufnehmen zu können? Denken Sie beim Wort Medium an das, was Sie gerade hören, das Medium Radio, oder an das Zeitungsbündel, das Sie aufs Trottoir hinausgestellt haben? Fällt Ihnen die Kleidergröße ein, die mir leider schon lange nicht mehr passt? Denken Sie ans Fleisch, das Sie am liebsten Medium gebraten auf den Teller bekommen? Kommt Ihnen die Physik in den Sinn, das Medium Luft etwa als Träger von Schallwellen, das Dispersionsmedium in der Chemie, ein Stoff, der andere Stoffe aufnehmen kann, zum Beispiel naturtrüber Apfelsaft? Oder fällt Ihnen die Etymologie ein, Medium, die Mitte, der Vermittler, das vermittelnde Element? Oder noch mehr Fremdwörter, Multimedia, Mediation, Mediathek? Was einem zuerst einfällt, daraus ließe sich leicht ein Psychotest entwerfen, wie ihn bunte Magazine häufig abdrucken. Ein gewisser Unterhaltungswert, kein großer Erkenntniswert. Welcher Typ bin ich? Mögliche Ergebnisse. Ich bin Esoteriker und glaube an den Kontakt zu drüben. Ich trauere der vergangenen Schlankheit nach, weil ich längst XL trage statt M. Ich bin ein Feinschmecker. Ich bin ein Intellektueller. Ich bin interessiert am Weltgeschehen. Ich ärgere mich gerne und weiß, wer an allem Aufbauschen und Vereinfachen schuld ist. Nun mal ehrlich, woran denken Sie zuerst beim Wort Medium?
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.